In diesem Moment ist die Tür zugegangen und der liebe Zevil hat den Raum verlassen. Er hat uns mal wieder eingerichtet zu den Fan-Favorites, damit wir möglichst gut in euren Ohren klingen. Und ein bisschen getrübt wird der Spaß natürlich durchs Rascheln des Essens, aber alle Fans der Fan-Favorites wissen ja, dass der liebe Phil gerne vor dem Mikrofon was isst. Chris ist auch da, auf Andi müssen wir diese Woche nochmal verzichten. Der gute Mann hat Urlaub, hat er sich auch mal verdient. Wir müssen mal ein bisschen solidarisch hier sein und nächste Woche ist er dann hoffentlich wieder da. Wir sind aber trotzdem am Start als Trio und ich denke, es ist Zeit für einen Jingle. So, das war das Jingle. Herzlich willkommen bei den Fan-Favorites. Ich glaube, es ist die 6. Ausgabe in diesem Jahr, also von der Staffel 5. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhört. Wie geht's euch?
Also da draußen jetzt,
wie geht's euch? Ja, wie geht's euch da draußen? Jetzt kommentieren, in Echtzeit.
Ah, krass. Ja.
Krass. Das wäre witzig. Ah, krass, ja.
Ja, kenne ich. Mensch. Es tut mir leid.
Ja. Also, herzlich willkommen. Wir wollen hier wieder ein knappes Stündchen von uns auf andere schließen und los geht's. Zuerst fragen wir mal uns selbst, wie es uns geht, weil wir uns selbst ja auch ganz geil finden und selbst verliebt sind.
Ja, ich fühle mich heute wieder geil. Also,
sehr geil.
Ich habe so ein großes Ego heute wieder. Puh, großartig. Ich weiß gar nicht, wo damit, dass ich heute durch die Tür gekommen bin, um hier reinzukommen.
Ja.
Weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Muss ich vorher mich ein bisschen erniedrigen lassen von anderen Menschen, dass ich da reinkomme.
Ja.
Ich freue mich auf die Berlinale, die ja ab... Wann kommt der Podcast raus? Morgen. Ab heute losgeht und ich viel zu viel Geld für Filme da lassen werde. Aber, liebe Berlinale, wenn ihr mich nicht akkreditieren wollt, loswerdet ihr mich dennoch nicht.
Nein.
Also. Ich nehme einfach Tickets und komme dahin und sitze morgens um 10 vor dem Online-Schalter und versuche in 11 Sekunden möglichst viele Tickets abzustauben, was nie funktioniert, außer für einen Film an einem Tag, außer man guckt. Generation 14+.
Mhm.
Da ist immer was zu haben, aber muss man, also kann man sich ja angucken, aber ist jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste ganz
weit. Ich verstehe.
Bisher habe ich 8 Filme und der Counter läuft. Mal gucken. Deswegen, ich freue mich auf die Berlinale, wird sicher cool, wenig mit anderen Menschen rumhängen müssen. Lone Wolf-mäßig durch die Kinoseele huschen.
Das ist voll geil.
Darauf habe ich halt gerade Bock und deswegen...
Wo wolltest du nicht noch auf irgendeine Party dich heimlich
reinziehen? Ach so, ja, am Samstag ist eine Berlinale Party von einem Kumpel, aber da gehe ich trotzdem am Samstag in 2 Filme, bevor ich Samstagabend dann da aufschlage. Von daher nehme ich meine Kinoportion dennoch mit.
Ah ja, ich hab's extrem, weil ich ja jetzt nur das Wochenende quasi und dann immer abends mal in der Woche, aber ich glaube auch nicht mehr so viel. Deswegen habe ich jetzt...
Oh, heute Berliner da, merkt ihr?
Krass.
Echt? Er fühlt sich wohl, dann kommt das Ick raus.
Morgen 3 Filme, Samstag 4 Filme, Sonntag wegen Jude bin 5 Filme.
Oh, das muss man dazu sagen. Das Problem daran ist, wenn man nicht akkreditiert ist, dass man, wie gesagt, online oder am Schalter halt nur eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Kontingent hat. Online sind sie halt nach 13 Sekunden gefühlt ausverkauft.
Das stimmt.
Deswegen schafft man es halt eigentlich nicht zu. Und als Pressemensch kommt man, sofern man morgens um 8.30 Uhr am Schalter steht, eigentlich überall noch rein. Deswegen, die Filme, die Philipp am Sonntag guckt, die 5 Stück, hätte ich auch alle gerne gesehen. Aber 4 davon waren schon alle weg.
So, von daher. Und sind halt sehr viele Pressevorführungen, das ist natürlich auch mal.
Ja.
Mhm. Aber ich freue mich auch schon, weil ich dieses, du wirst es dann auch merken, du sitzt dann in dem Ding, dann kommt dieser offizielle Berlinale-Vorspann, dann geht der Film los, und das Ding vorbei, und dann gehst du mal vielleicht in Arkaden, holst dir was zu essen oder irgendwas zu trinken, und dann gehst du in den nächsten Film, stehst mit 8000 Menschen in einer Schlange, das ist mal geil. Wobei,
ich habe ja den Fehler gemacht beim Publikumstag, ne, am 19. habe ich ja 2 Filme.
Das deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe ja, glaube ich, auch letztes Jahr davon berichtet, das Publikum in so einer Schlange zu stehen, mit dem Publikum in so einer Schlange zu stehen, ist nicht schlimm. Also, ist halt einfach nervig, weil du stehst halt, ne, aber geht so. Aber wenn du mit den Presseleuten in einer Schlange stehst, das sind Biester. Alter Schwede. Da wird dir schubst, dir drängelt, wenn du dich vordrängelst, dann schreit der halbe Dings. Es wird sich permanent aufgeregt, warum die Schlange denn jetzt hier schon zum 8. Mal in die Kurve geht. Warum die nicht in der Lage sind, das endlich aufzumachen und sowas. Da ist Hass. Da ist Hass in diesem. Und dann sitzen die alle im Kinosaal natürlich, sitzt sich hin, 2 Plätze lässt du frei, weil du denkst, ich will ja meine Jacke hinpacken. dass das gerade bei den Presseverführungen nicht geht, dass da wirklich jeder einzelne Platz belegt ist, wirklich bis in die erste Reihe, weil die alles die Filme gucken wollen, checken die nicht immer, dass da noch mal eine Frau reinkommt, die ist ja aggressiv drauf, die schreit dann rum, wer hat hier noch einen Sitz frei, bitte die Hand nehmen, und dann, also, da brauchst du, also das ist wirklich Stress. Wenn du da keine, Entschuldigung, wenn du da keine Menschen leiden kannst, dann hast du da, ist die Berlinale nicht dein Ort. Aber ja.
Ja, mal schauen.
Das wird Spaß. Also wir reden ja nächste Woche wieder und dann schau es mal, wie Chris, wie es Christoph und mir geht.
Ja, dann macht Marek und Andi den anderen. Ja, ja. Christoph und Philipp sind krank.
Nervenheilanstalt. Ja. Ja. Aber sonst nicht ganz dicht. Sonst geht's mir gut. Ich war gestern als großer Fan auf einem Bonnie M. Musical.
Ach, oh ja, das wollte ich ja nachfragen.
Bonnie M. Musical. Wisst ihr übrigens, kennt ihr auch Giga Tech? Da gibt's einen Mitarbeiter, der heißt Tuan. Ich diss den jetzt öffentlich. Der ist Bonnie M. Fan.
Oh.
Das hat er gestern offiziell gesagt. Er hat, der war ernst geguckt, das war kein Witz.
Mhm. Ganz ehrlich, Bonnie M. hat einfach so ein paar Partyknaller. Ja, einfach so Popsongs, die gehen
wo,
so schnell
ins Ohr. Wo war denn das? Wo war denn das Musical?
Im Admiralspalast?
Ja, klar.
Admiralspalast, ist, wenn du in dem Hauptsaal bist, ist es voll schön.
Ja, ja. Es war, ja. War der Hauptsaal. Also es war, das Ding ist es ja nur, also
es gibt eine Bonnie M. Musical. Ne?
Du kannst,
es gibt jeden Scheiß mit
Musical. Du kannst, genau, du kannst inzwischen aus jedem Bums ein Musical machen. Schreck gibt's als Musical.
Schindlers Liste.
Und sowas. Ja, ja wird, kommt alles. Ey, ganz ehrlich, Gott. Also dieses Schreck-Musical, wenn du es mal angeguckt hast, dieser Typ, der den Oger spielt, ach, das ist einfach, also ich frage mich echt, Ice Age gibt's ein Musical.
Das weiß ich ja.
Was muss man denn alles machen, ey? Aber da fand ich halt so, das Ding war, der Frank Farian, der ja die Bonnie M. gegründet hat und hier auch diesen Milli-Vanilli-Skandal und sowas, der hat das Musical ja gemacht. Also hat er es ein Musical natürlich gemacht, um nochmal Geld abzugreifen, um sich selbst so ein bisschen zu feiern.
Oder vielleicht auch einfach, weil er kreativ sich ausleben wollte, Philipp.
Okay.
Das dann ist jetzt eine Unterstellung.
Dann kommt jetzt aber dazu, dass die Story absolut, also du kannst in die Tonne treten, weil das ist wirklich nur, die müssen über die Top-Songs von Bonnie M., die jeder kennt, so Brown Girl in the Ring, Rivers of Babylon, Rasputin und sowas, daraus musst du halt eine Story machen. Du willst die Songs einbauen und du musst sie halt irgendwie verknüpfen. Mhm. Und das ist halt so, naja, weiß ich nicht, Ma Baker ist ja eigentlich ein Lied über eine Katze. Dann ist es halt so eine Clubbesitzerin. Der Club heißt Rasputin.
Oh.
Auf der anderen Seite gibt es dann so zwei rivalisierende Gangs, so Westside-Story-mäßig. Und der Anführer ist mit der Freundin vom Anführer der anderen Gruppe irgendwie verliebt und so. Und den, wenn sie in der Kirche proben, dann kommt natürlich Rivers of Babylon und Mary's Child oder sowas. Das ist halt so, naja. Aber die ist halt ein kleines Ensemble und die sind halt alle, waren voll gut drauf, hatten Bock, das zu machen und das steckt irgendwie an.
Okay.
Aber die waren irgendwie alle voll sympathisch. Also wirklich, und konnten auch echt gut tanzen und echt gut singen.
Waren das vielleicht die echten?
Das waren garantiert nicht die echten, weil die waren alle so zwischen, 20 und 30.
Ah, okay.
Deswegen lohnt sich. Werbung, Bonnie M. Musical.
Also fandst du schön, ne?
Naja, das war jetzt nicht. Also es gibt hochwertigere Musicals.
Hast du schon viele Musicals in deinem Leben gesehen?
Naja, ich glaube 3.
Welche denn?
Phantom der Oper, König der Löwen, Tanz der Vampire.
Hast du König der Löwen in Berlin oder in
Hamburg?
Ja.
Und was
schön mit dem Schiff rüber geschippert in dem gelben Lion King.
Ja. Was ist mit Starlight Express?
Oh, nee. Puh,
nee. Also ich muss ja sagen, ich persönlich mag ja wirklich keine Musicals, ne? Und hatte auch nie Bock dahin zu gehen. Mir einfach Vorurteil gebildet und gesagt, auf gar keinen Fall, das ist hasse ich voll. Und dann wollte aber meine Schwiegermutter mal in ein Musical gehen und hat voll den Stress gemacht, dass man das ja jetzt mal endlich mal realisieren könnte. Und dann sind wir mit der ins Udo-Jürgens-Musical gegangen, weil wir uns dachten, na gut, das ist ja noch, also das war irgendwie das Akzeptabelste im Angebot. Ne?
Mhm.
Und in der Pause hat sie mich so gefragt, und was ist es? Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich hasse Musicals. und die will jetzt irgendwann nochmal im Herbst in ein Musical gehen. Und da habe ich gesagt, komme ich nicht mit.
Das ist wirklich so, dass...
weil das geht gar nicht.
Es gab irgendwann mal, ich glaube, als ich so 10 oder 11 war, gab es so einen Boom vom... Auf einmal ist jeder Musicals gerannt. Und alle so, ja, wir gehen im Musical demnächst. Denkst du, krass, und ihr, ja, wir auch. Wir auch Musical.
Naja, Christoph,
so wie damals 2001 jeder Aktien gekauft hat.
Da, wo wir herkommen, bedeutet, zum Musical fahren halt auch so einen Tagesausflug.
Ja, ne? Klar.
Mit dem Boot, mit Dommer schön nach Hamburg, drei Stunden, mit der Knacker auf der Autobahn.
Also wir haben uns das ja gegönnt, in Hamburg auch eine Nacht zu verbringen. Ne? Mhm. Ich kann mich an das Hotel nicht mehr erinnern, aber das war in
der Nähe. Willst du als Tanghütte nicht, du willst wieder nach Tanghütte.
Ja. Oh. Hamburg ist zu groß, da verirre ich mich.
Ja, das ist viel zu bedrohlich und gruselig. Da muss man direkt quasi ins Musical rein, mit dem Bus, was vom Busfahrer reingetragen werden, auf den Platz gesetzt werden, angeschnallt. Dann guckt man sich das an und dann wird man wieder in den Bus gefahren, abgedunkelt, damit man keinen Kulturschock kriegt und zurück nach Tanghütte.
Ja, was meinst du, was die Rentnergruppen von meiner Oma, wie die das machen? Die fahren vor dem Friedrichstadtpalast, alle so Gänsemarsch raus, hat,
ab zum Inder,
gucken das rein und gehen wieder zurück in den Bus, hat.
Ja, aber die essen auch nichts, weil hier ist es viel zu exotisch, was es hier zu essen gibt.
Nee. Das war ganz witzig, dass ich ja am Dienstag in einem Hotel übernachtet habe und da gab es ein italienisches Restaurant und ein deutsches Restaurant. Und man denkt ja, okay, in so einem Hotel sind ja internationale Gäste und die wollen bestimmt auch mal deutsche Küche probieren. Boah, das deutsche Restaurant war einfach, also du kamst rein und es fühlte sich an, als ob da so ein Heuballen durchfliegen könnte und niemand würde sich wundern.
Da lonely.
Voll krass, aber das italienische Restaurant dafür ist aus allen Nähten geplatzt. Echt? Wo man sich fragt,
Ja, kennen sie nicht,
wa? Ja,
deutsches Essen kennen sie nicht.
Nee, so Schweinshaxe könnte man jetzt auch mal, als internationaler Gast in einem noblen Hotel auch mal probieren.
Das kann eigentlich ich nur empfehlen. Ist ein mega geiles Gericht.
Ja.
Das ist eines meiner Lieblingsgerichte in Restaurants.
Ja. Also, weil das würde ich halt auch so machen, wenn ich jetzt in Tschechien oder wo auch immer in einem Hotel wäre, würde ich halt auch versuchen.
Ja, natürlich. Außerdem, das gehört ja auch dazu. Also ich meine, so klar, es gibt vielleicht Sachen oder Produkte, die man absolut nicht mag. Okay. Ja. Aber wenn ich die jetzt alle abziehe, was nicht so viele sind, das sind vielleicht irgendwie Lakritz und Oliven, das sind die zwei einzige Sachen.
Ich hätte Oliven sogar gesagt, warum?
Wenn ich das abziehe, also die beiden Sachen, würde ich immer das probieren, was es in einem Land gibt.
Ja.
Weil ich mir denke, oder ich war, als ich hier irgendwie letztes Jahr in der Nordsee war, habe ich mir auch einfach 5 Tage lang Fisch reingezogen. Normalerweise hier bin ich nicht so der große Fischesser, aber ich dachte mir, das passt jetzt hier in die Region. Was nehmen wir denn heute einmal? Ich nehme die Mixed Grill Fischplatte. Da hat die mich dann durch jedes Restaurant immer einmal die Fischplatte genommen.
Vor allen Dingen das Witzige, also was heißt das Witzige? Das Komische daran ist ja, obwohl du von dem Restauranttisch eigentlich ins Wasser gucken kannst, wo der Spaß herkommt, kostet halt trotzdem 49 Euro.
Ja, klar, aber du denkst dir halt so,
weil es frisch ist.
Ja.
Also da bezahlt man die Frische und wenn man in Berlin, bezahlt man den Anreiseweg.
Das stimmt, aber manchmal ist es ja auch gar nicht wirklich von da. Also oft sind es da auch nicht die, also viele Restaurants werden ja auch irgendwie beliefert. Und du denkst dir halt nur, krass, ich bin jetzt hier in dieser Region, ich muss jetzt unbedingt das essen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch nicht gesagt, dass es jedes dann so krass ist.
Vor allen Dingen finde ich es in der Region auch immer spannend, dass da zum Beispiel es schwieriger wird, eine Italiener oder Griechen zu finden, weil alle auf diesen Fischtrain reiten und sogar internationale Gäste halt sagen, so, okay, wenn wir schon mal hier sind,
dann ist
halt hart Fisch.
Auf jeden Fall.
Aber das funktioniert halt eigentlich nur da und vielleicht in München.
Ja, oder auch wahrscheinlich auch immer in den Alpen oder sowas.
Ja,
da haben die ja auch diese Alpenküche fertig, was anderes gibt's nicht.
Ja,
also da kriegst du kein Fischbrötchen, da bin ich keinen Bock drauf.
Ja.
Ja. Naja, aber ich denke mal so, für die Einheimischen ist es vielleicht stressig. Also die denken sich manchmal, ey, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will jetzt Gyros.
Ja, genau.
Aber wenn ich jetzt an die Nordsee fahre, denke ich überhaupt nicht im Traum dran, deinen Gyros zu essen.
Ja, außer Fischgyros. Ich habe ja einmal in meinem Leben so eine Fischsuppe gegessen, wo so allerlei drin war. Mhm. Also wo so einfach gefühlt Reste drin waren.
Natürlich.
Und es war richtig gut.
Ist geil, ne?
Es war irgendwie so, okay, eine Muschel, geil.
Ja.
Und dann war, was weiß ich, was da ist drin. Aber es war lecker, war geil.
Ja, ist geil.
Geil.
Mochte ich früher nicht, weil irgendwie gab es mal so in Tschechien immer eine Fischsuppe und die fand ich halt kacke und dachte, das sind alle kacke schmecken. Und hab's dann auch mal irgendwo hier probiert und die war halt ganz anders. Und dachte ich mir, ach so, das liegt nur an der Suppe, nicht an dem Gericht an sich.
Ja.
Aber heute mal wieder hier Kulinarik pur, da können wir ja auch auf die Super Bowl Trailer verzichten.
Ja.
Oder hast du noch andere Themen dabei? Nur um jetzt mal einfach einen harten Schritt zu machen.
Ich glaube, wir reden mit Philipp.
Also, wir wollten noch die Super Bowl Trailer.
Ja. Wollen wir das? Wollt ihr das auch zu Hause?
Nee.
Ich höre ein klares Ja.
Nein, aber wir müssen jetzt nicht alle Trailer durchgehen.
Ist der eigentlich geil, der
Nudelsalat? Nee, gar nicht.
Nicht?
Das ist auch kein Nudelsalat.
Darf ich mal probieren?
Das ist auch kein Nudelsalat.
Hä, aber sie hat doch gesagt, also Philipp hat gerade, als es so geraschelt hat, einen AKA-Nudel, da sind doch Nudeln drin.
Nein, das sind Bohnen.
Ach so. Oh ja, stimmt, das sind Bohnen. Und mit ganz schön viel Oliven und ich weiß auch nicht, was der Rest ist.
Mhm. Naja, also wir wollen jetzt nicht jeden Trailer durchgucken, weil die könnt ihr euch angucken.
Sorry, nee.
Na? Also zum Super Bowl sind diverse Trailer rausgekommen, weil da natürlich viele Leute auch vom Fernseher sitzen in den USA und sich dieses US-Sportereignis des Jahres anschauen.
Genau.
Da kann man natürlich Werbung platzieren, aber auch Trailer.
Und die Werbung ist ja arschteuer, ne? Also da so noch 30 Sekunden dazu laufen zu lassen, kostet dich ja schon Millionen.
Das ist ja und da ist es auch mal wieder krass, was es da gibt. Da gab es zum Beispiel irgendwann mal so eine Werbung, wo wirklich so ein super alter Clint Eastwood irgendwie so ein US-Fahrzeug fährt und sagt, Buy American Cars. Also du denkst, Alter, ach Mann, ey.
Auf jeden Fall, was ich, den Trailer, den ich irgendwie schon ein bisschen cool fand, war der Fluch der Karibik 5 Trailer.
Der war nicht so schlecht, ne?
Weil der erste, sagen viele, ist cool, danach wurde es halt ein bisschen schwächer. Ich fand halt die ersten drei Filme sehr cool.
Boah, also, Teil 4 hat mich mega verwirrt.
Genau, Teil 4 ist halt die absolute Grütze.
Ja.
Also das war halt, das war nur eine Geldmacherei und das war furchtbar, weil ich fand den dritten, der war so episch, der hat so episch geendet, die Schlacht, das war großartig. Dann hat man nochmal schon so ein Ding rausgehauen, weil hier Jack Sparrow ein bisschen Penelope Cruz, der Rest der Crew war schon nicht mehr dabei, die wussten noch halt wieso. Und jetzt hat man sich ja Zeit gelassen, jetzt ist er zurück, jetzt ist auch Orlando Bloom ist wieder dabei, Geoffrey Rush ist dabei, als Bösewicht hat man sich jetzt Javier Bardem geholt. Und der Trailer sah halt irgendwie so aus, weiß ich nicht, wie die ersten drei Filme halt. Einfach, der hat irgendwie wieder Laune gemacht. Das ist einfach so ein bisschen ulkig, das ist bisschen episch, aber auch irgendwie teilweise so für, na sag ich mal, weiß nicht, Elfjährige, zu unserer Zeit damals, war wahrscheinlich heute nicht, ein bisschen gruselig, weil die sehen ja so, ne?
Aber ich finde halt
abgefallen
auch,
aus.
Ich finde halt auch, das Setting ist unverbraucht. Also im Sinne von, wann haben wir das letzte Mal im Kino einen Piratenfilm
gesehen? Ja, das stimmt.
Das ist halt geil. Und wenn man denn den Trailer nach, keine Ahnung, wann kam der letzte Tag raus? Vor 5 Jahren?
Ja, irgendwie sowas, oder?
Mhm. Wenn man dann halt wieder, das, in der Zeit gab es halt nichts Großes, was so in dem Setting gespielt hat. Ja, wenn man es dann wieder sieht, denkt man sich so, ach, so Karibik und so Piratenschiffe, das ist doch ganz geil. Ich glaube, das ist es halt, was der Appeal auch daran ist, zu sagen, ach, ich hab Bock. Also ich habe den auch gesehen und war einfach nur so, das sieht frisch aus. Darauf habe ich irgendwie mal wieder Lust. Nicht irgendwie so düstere Superheldenfilme und immer das Gleiche, wenn es im Blockbuster-Kino geht, sondern mal dieses Setting mal wieder.
Ja, und ich war halt überrascht, das hat mich nicht so abgefuckt, so, Flug der Karibik 5 Geldmacher, sondern dann mir so, gucke ich mir an. Ja. Also einfach nur, um zu sehen, ist jetzt wieder nur Geldmacher oder haben sie sich vielleicht mal Mühe gegeben?
Ja.
Zweiter Trailer, wo ich, also bevor der Trailer rauskommt, war ich ein bisschen skeptisch, und zwar Stranger Things Staffel 2. Ja. Weil die erste Staffel war halt so in sich größtenteils abgeschlossen und war schon sehr gut. Und wir haben uns, glaube ich, auch mal drüber unterhalten, dass da jetzt so, dass das Setting quasi ist gegeben, aber da ist jetzt keine Überraschung mehr. Also dieses mal wieder ins 80er-Jahre-Feeling eintauchen ist jetzt gegeben. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie anders überzeugen. Da war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, mit der Anderswelt, du hast sie jetzt auch gesehen, so was wird es jetzt zu fantastisch, dass sie auf jeden Fall nur noch in der Anderswelt rumrennt oder sowas.
Ich frage mich halt, der größte, also ich weiß, glaube ich, auf was du hinaus willst, der größte, das, was die erste Staffel auch angetrieben hat, war halt die Frage, was ist denn das
genau,
da jetzt?
Genau, ja.
So, und das ist jetzt gelöst und jetzt müssen sie halt eine Frage finden, die genauso spannend ist, und da frage ich mich halt noch, was wird das? Also wenn sie jetzt nur die Ausformulierung der anderen Welt nehmen, dann wird das, glaube ich, eher so ein bisschen lame, weil es keinen Drive gibt, wo man sagt, okay, ich muss die nächste Folge noch sehen, weil ich will ja wissen jetzt, was das ist.
Und da muss ich halt sagen, dass der Trailer mich in dem Sinne überrascht hat, dass ich dachte, so sieht irgendwie spannend aus.
Es sieht halt bigger aus, also viel, viel mehr, als ob da viel mehr Geld reingeflossen
ist. Auch dieses Monster, was man da so schemenhaft sieht, das fand ich halt schon wieder so, wie so Cloverfield-mäßig, fand ich so als Teaser geil, wo ich mir dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo die auch so aggressiv wegfahren, sich vor irgendwas flüchten und sowas. Und Eleven wird nur kurz gezeigt. Und da habe ich, also da könnte halt noch mehr, also es ist jetzt so zumindest die Skepsis ein bisschen belegt, widerlegt. So.
Hat sich meine Skepsis gelegt.
Genau. So. Ja. Ich sag erstmal einen Trailer, den ich lustig fand, und zwar dieser Minimal-Trailer zu The Walking Dead. Weil ich habe mich sofort erinnert gefühlt an dieses legendäre Spiel Brasilien gegen Deutschland. Da gab es halt dieses legendäre 1:7 aus brasilianischer Sicht. Und danach gab es im letzten Mal so ein Video, wo so ein kleines Caipirinha-Glas so total stilvoll mit so ein bisschen so brasilianischer Mucke da so Party gemacht hat. Und dann wurde das von so einem Maßbier erschlagen. So.
Stimmt.
Und diesem Humor folgend hat Negan nämlich die Football-Saison beendet. Und das fand ich schlicht, aber hat mir irgendwie Spaß gemacht. Dachte ich mir, warum nicht? Verrät nichts, ist irgendwie cool, ist einfach eine Ansage, kommt wieder zurück. Kann man auch mal so machen
als Trailer. Ja. Kann man sich auch mal angucken, weil da hat dieser Clip wahrscheinlich trotzdem für die Platzierung mindestens 2 Millionen $1 gekostet.
Ja, dafür hat er wenig gekostet bei der Herstellung.
Ja, und genau.
Einen Ball und ein bisschen, ach, Licht brauchten sie auch nicht.
Ja, ja. Nee, ich glaube, das ist auch fast alles animiert, oder?
Ich glaube, ja. Wird auch sein. Ja, das hat irgendwer noch nebenbei gemacht in der Mittagspause.
Ja.
Während er einen Podcast aufgenommen hat.
Das stimmt.
Ich überlege gerade, welchen Trailer ich dann, über den wir noch nicht gesprochen haben. Also ich muss ja sagen, ich gebe zu, ich habe Transformers The Last Night, den kompletten 55-Sekunden-Teaser nicht gesehen, aber ich habe den 30-Sekunden-Teaser gesehen, der schon 2 Tage vorher rauskam, als Ankündigung für den 55-Sekunden-Teaser.
Ja, so richtig dämlich, ne?
Und ohne Witz, ihr könnt mich jetzt alle haten, aber ich fand ihn atmosphärisch. Also mit der Musikuntermalung und den Bildern, irgendwie hatte ich auf einmal, und ich habe mich selbst gefragt, warum Bock auf Transformers.
Dazu muss man sagen, dass Christoph Großer Transformers-Fan ist.
Ich habe alle vier Filme gesehen.
Actionfiguren hat er auch zu Hause gestellt.
Ich war halt, als ich jünger war, ein Transformers-Fan. Ich fand Transformers immer cool. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hatte sowas wie ein richtiger Sci-Fi-Film. Also wenig, so die anderen waren ja immer noch so grounded und auf der Erde und
Spielzeug.
Bin explodiert halt viel auf der Erde, aber jetzt gibt's halt riesen Raumschiffe und Dinge, die irgendwie voll Cyber und Sci-Fi aussehen und irgendwie stehen sie mehr dazu, dass sie fantastischer sind, im Sinne von nicht als Bewertung, sondern im Sinne von Genre.
Ja, ich verstehe. Also ich gebe dir da recht, das ist atmosphärisch, also wenn du Anthony Hopkins so als Stimme hast, dann ist der Soundtrack so, passt schon mal. So vom Trailer würde ich halt auch sagen, mal gucken, was da so kommt. Habe ich halt Angst bei diesen Raumschiffen, so Independence Day 2-mäßig, dass das schnell nach hinten losgehen kann, beziehungsweise ist dann auch die Frage, was Michael Bay daraus macht, weil Transformers 4 war ja auch für mich unerträglich, weil es wieder die Action-Sequenzen so schnell geschritten war, dass du einfach nur einen Haufen Metall gesehen hast. Da waren zwei ihr Transformer quasi ineinander, die sich geprügelt haben, aber du hast nur so eine Metallkugel über die Leinwand sich drehen sehen und irgendwie geht nochmal ein Hochhaus kaputt und du kriegst gar nicht mit, was da eigentlich abgeht.
Das hat mich eigentlich schon immer an Transformers gestört, dass es zwar richtig krass ist, wie gut die Transformer animiert sind, aber im Kampf, wenn da so viele Schrauben und Metallstücke und Räder sich an irgendwo Dingen drehen, dann siehst du einfach nicht, ist das sein Gesicht oder,
genau.
Wo ist dein Arm eigentlich? Hä? Ja. So, das ist ein bisschen nervig. Und Cure for Wellness. Ich will den Film halt endlich sehen. Ich habe zwar erste Überschriften von Kritiken gesehen, die sowas sagen wie Style over Substance, aber scheiß drauf. Also,
scheiß drauf.
Ich weiß nicht, ich finde den Stil halt geil. Und wenn es halt ein 143-minütiges Musikvideo mit stylischen Bildern ist, dann
auch geil.
So what?
Ich finde zum Beispiel auch The Cell geil.
Ja.
Mit Jennifer Lopez.
Geil, ja?
Ich finde den Film geil. Ich finde den Style geil. Ich finde der Rest ist mir egal.
Findest du Jennifer Lopez geil?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Darüber haben wir, glaube ich, mal gesprochen, als Jennifer Lopez diesen komischen Thriller-Film, dass sie sich in die Affäre mit ihrem Nachbarn beginnt oder so.
Oh Gott, ja.
Ja, aber ich stand schon immer auf Jennifer Lopez. In verschiedenen Altersstufen von mir.
Wie ich auch letztens in einem Artikel erfahren habe, ist ja Jennifer Lopez bei der Masturbationsvorlage von US-Amerikanern, glaube ich, auf Platz 1.
Aha.
Nicht schlecht.
Auf welchen Seiten treibst du dich rum?
Auf masturbationsvorlage.org.
Apropos Masturbationsvorlage.
Oh,
ich habe heute gelernt, dass in Frankreich die Altersfreigabe angepasst wird und Filme, wo echter Sex zu sehen ist, nicht automatisch ab 18 sein sollen.
Ja, Franzosen sind natürlich Vorreiter und in Sachen...
Ja, Vorreiter.
In Sachen liberaler Umgang mit Erotik.
Ja.
So, also von daher wahrscheinlich demnächst Pornos ab 12.
Hashtag Bumsen.
Ja. Hashtag Bumsen.
Hashtag Vive la France Bumse.
Nee, aber finde ich ja, also das ist ja nur, weißt du, wenn man da mehr als junger Mensch auch rangeführt wird an
ist doch vernünftig.
Normalen Geschlechtsverkehr in ästhetisierter Filmvariante.
Ja, und du verhinderst, also du wirst es nicht verhindern, aber du kannst ja auch diesem Hardcore-Business, was sich dann in der Schule auf Handys rumgezeigt wird, was ja eigentlich misleading ist. Also die haben ja manchmal Vorstellungen davon von ihrem ersten Mal, wo du denkst, so Kinder, ey.
Ist nicht.
Aber wie sollen die auch machen? Die Pornos kriegst du heute auf YouPorn, da musst du nur sagen, bist du 18?
Ja.
Und oder 21 und dann war's das schon. Das ist also auch ein bisschen gruselig, ne? Aber deswegen finde ich sowas nicht schlecht. Warum nicht?
Ja.
Ich würde es nie mit meinen Eltern gucken, weil das war immer das Unangenehmste.
Oh,
so ein Samstagabend so ein Film geguckt hast im Wohnzimmer mit deinen Eltern und dann fangen die an, da rumzumachen und denkst du so...
Weil man dann immer denkt, deine Eltern gucken mich an und sagen sowas wie, das macht er auch. Das macht er auch.
Moment, ich rede von einer Zeit, wo...
Ach so.
Das noch nicht so... Also
sag mal, hast du dir mit deinen Eltern irgendwie um 23 Uhr auf Sat.1 noch Schulmädchenreport anguckt oder was?
Nein, es geht einfach, stell mal vor, weiß nicht... Pretty Woman, Richard Gere, okay, und Julia Roberts knutschen sich da und es wird schon heißer und die Musik einfach, was du nur noch hörst, ist so ein bisschen Klaviergeplimper und
ich hatte es bei Titanic, als ich das erste Mal mit meiner Mama auf Videokassette Titanic gesehen habe und dann diese doch sehr erotisierende Sexszene kommt.
Und
war ich auch so.
Ja, und dann
nicht rot während
Christian. Nee, und dann sitzt du da so und denkst du so, wie kann ich jetzt am coolsten wirken?
Genau, ohne dass du denkst, oh, guck mal, er fühlt sich
ertappt. Oh, das ist voll. Ja, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Man sollte also mit seinen Eltern nur Komödien und Actionfilme gucken, ohne irgendeine Love Story.
Ja.
Und die dann schön alleine gucken in seinem eigenen Zimmerchen. Ja. So, und dann alle unsere Zuhörer, die unter 18 sind, wahrscheinlich die meisten von euch, also von der 12 seid und euch mal einen schönen Porno angucken wollt, dann überredet eure Eltern mal nach Frankreich in Urlaub zu fahren.
Mhm. Und steht da noch so ein Trailer drauf?
Da stehen noch ein paar Trailer drauf.
Sag mal was.
Furious 8.
Oh, den habe ich nicht gesehen. Du hast den geguckt, Marek.
Ja, ich habe den geguckt. Ja, ist halt, also da wird halt ziemlich deutlich eben der schon außerhalb der Leinwand vermeintlich ausgetragene Streit zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel ist so das Thema. Also Vin Diesel ist wohl in dem achten Teil der Verräter, der die Familie verraten hat.
Aber das geht ja gar nicht. Also die Familie, ey.
Das ist auch so die ganze Aufmachung.
Ja, also, ja, und ich habe nach diesem Teaser schon wieder gedacht, oh, ist das wieder over the top.
Ja.
Manchmal feiere ich das, aber irgendwie übertreibt es
fast nicht. Das stimmt, aber als du letztes Mal Fast and the Furious
7-Trailer
warst du noch so, boah, das ist so over top. Dann hast du auch den Film geguckt, glaube ich, damals PV und warst ja.
Ja, aber das war halt noch so.
Masturbationsvorlage.
Ich meine, alleine was in dem Trailer schon abgefackelt wird.
Ja.
Das war halt das Finale in Teil 7.
Ja.
Was so ein bisschen war. Und das, wenn sie das Level jetzt den ganzen Film halten, ja, der wäre ich bekloppt.
Also ja, ohne bigger, better oder so.
Ja. Bigger, better, faster, more.
Ja, furious, Hauptsache.
Und ich wage zu behaupten, dass jetzt ist der letzte wird, der so over the top geht und 9.
Ist richtig düster.
Wird so wie Logan.
Wird zurückgefahren.
Ja.
Wird voll wieder irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich brennen alle Autos ab und irgendjemand stirbt. Und dann fangen sie halt von ganz unten an.
Das ist auch geil. Dann kommt dann nicht so ein Kanye West Song im Trailer, sondern Johnny Cash. So.
Ja, und dann haben die nur so Oldtimer.
Ja.
Dann haben die so 30er Jahre Oldtimer, aber auch nicht getuned.
Oder Zeitsprung.
Zeitsprung in ganz,
in die Vergangenheit.
In die Anfänge der Automobile. Ja. Dann haben die halt so ein so.
Weil es gibt eine Zeitmaschine, die sie entdecken
in Teil 8.
Ja.
Genau, die bauen wirklich eine Zeitmaschine und dann gehen, also.
Fast and the Furious gar nicht abstreiten.
Da kommen ja noch 20 Teile dann. Zum Beispiel Fast and the Furious im Mittelalter. Und die Autos sind halt Kutschen.
Ja.
Und dann sind sie so extrem gepimpt, weißt du?
Und dann haben die auch, aber was stellt ihr denn mit so einem Kanye West Song vor?
Ja, kommt ein Kanye West Song.
Oder Ludacris. Und die fahren halt Kutschen, machen sie ein Rennen.
Aber die, dann,
oder Schandmaul kommt
die dann. Pferde vor den Kutschen kriegen so Rallye-Streifen. Stimmt.
War echt dumm.
Das ist super dumm. Aber das fehlt eine Drehbuchidee von uns, wie The Second Planet.
Ja
Second, da bin ich ja immer noch für, dass das
Second jemand umsetzt. Planet finde ich cool.
Wenn das also die nächsten Jahre ins Kino kommt, dann kommt mein Anwalt.
Schön Anwalt.
Ja.
Ein Konglomerat an Rechtsanwälten.
Ja.
Dann hole ich mir die auch O.J. Simpson rausgeboxt haben.
Ja. Und irgendwer, der entweder Sarah oder Pietro Lombardi vertritt bei der Scheidung.
So, sind wir jetzt schon bei den Kinostarts?
Könnten wir. Außer Philipp wollte noch über irgendwas sprechen, aber.
Ich hab die Super Bowl Trailer vergessen. Ich habe hier noch andere Themen. Aber ich will jetzt nicht ansprechen, dass die ersten Fotos von Alicia Vikander als Lara Croft aufgetaucht sind, weil sonst geht, glaube ich, Chris. da ist der Fleck.
Ja, sah ganz gut aus, auch recht originalgetreu.
Ja.
Also muss man sagen.
Und quasi auch am Reboot auch der Videospielreihe.
Reboot.
Die ersten Videospiele Lara Croft waren ja so, wie Angelina Jolie aussah. Dicke Titten. Und sonst ein sehr unförmiger Körper, so. Und jetzt ist ja auch mit diesem, wann waren das hier? Irgendwie vor 2 Jahren, dieser neue.
Ich glaube, ja.
Tomb Raider-Spiel.
Alle sagen nämlich, die richtigen Fans sagen nämlich Tomb Raider.
Ja, Tomb Raider. Ja,
Tomb Raider ist ein Wort.
eigentlich sagt man ja Tomb Raider und denkt dabei an so einen Snack.
Aber nicht Tom Brady.
Nee, das ist anders.
Der ist Trump. Der Mann.
Ah.
Der ist Trump-Wähler?
Ja.
Ach du Scheiße.
Der ist supported öffentlich. Ganz.
Es gibt halt auch blöde Menschen.
Ja, aber dann kann er ja zusammen mit Clint Eastwood noch irgendeinen Film machen.
Ja. über seine Karriere.
Ja,
die sind wirklich unbeeindruckend.
Und kann, die ist einfach nur Brady.
Aber kann einer meiner persönlichen Lieblingsmacher, Clint Eastwood, mal aufhören, nur noch Biopics zu machen?
Nö. Macht er ja jetzt nicht mehr. Also es kommt ja jetzt hier, was kommt jetzt raus?
Also wir haben bis jetzt nur Biopics gemacht in den letzten Jahren.
Echt?
Ja.
Sully?
Alles Biopic.
Stimmt.
Alles Mögliche, alles an Biopics. Letztlich war auch sowas wie hier mit diesen die Jersey Boys, der gar nicht so schlecht war. Das war auch ein Biopic.
Aber davor, das war kein Biopic.
American Sniper,
zum Biopic. Nee, davor.
Gran Torino.
Gran Torino ist der letzte, das kein Biopic war.
Stimmt. Der auch das letzte, wo er mitgespielt hat.
Ja, der hat danach noch mitgespielt in Back in the Game.
Den habe ich geguckt.
Ach ja,
oh Gott. Da habe ich am Anfang des Films gedacht, das wird ein geiler Film, als Clint Eastwood heulend am Grab seiner Filmfrau war. Och, und
Philipp denkt immer, es wird ein geiler Film, wenn irgendjemand an irgendeinem Grab steht
und heult. Ja, genau. Nee, und dann fängt er nämlich mit seiner Stimme an zu singen, You Are My Sunshine. Alter Schwede, da dachte ich so, okay, wenn das Niveau so bleibt, dann wird es aber danach wird es halt kurz. Ja.
Das Ding ist so, der hatte eigentlich einen perfekten Abschied als Schauspieler mit Gran Torino. Ja. Sich selbst letztlich inszeniert, spendiert, gegeben.
Ja.
Give it my love. Super geil. Also ein mega guter Film und das war vor jetzt auch schon irgendwie 7 Jahren.
So lange ist er wieder her.
Ja. Das hätte gereicht.
Ja.
Also dieser Nachklapp war gar nicht nötig.
Ja, stimmt.
Gut.
Wir gucken jetzt
Alicia
Vikander sieht gut aus.
Sie ist schön, bisher originalgetreu.
Ja.
Und aber auch badass, ne? Also was sie da für Tonübungen macht, da würde ich scheitern.
Ich frag mich ja noch, ob ich der süßen Alicia Vikander auch den Badass abkaufen kann dann später.
Ja, du hast Jason Bourne nicht gesehen, ne?
Abwarten. Nee. Okay.
Mach das mal.
Okay. Okay. Ja, also anscheinend kann man das.
Gut. Aber generell
hast du damit gerade Jason Bourne gespoilt?
Mhm. Also, okay. Sie spielt halt in Jason Bourne mit. Das Problem ist nur, sie kann Badass, aber da muss sie halt noch ein bisschen Schauspielern ernähren, weil in Jason Bourne guckt sie die ganze Zeit nur so.
Ernst, man könnte dich nicht sehen.
Guckt sehr ernst.
Zuhörer kann ich nicht
sehen. Sehr ernst. Doch, ernst. Ich mache.
Also, Philipp guckt ernst.
Sehr ernst. Sehr ernst. Und Mundwinkel immer nach unten. So wie Tommy Lee Jones. Der spielt auch mit.
Ach so. Tommy Lee Jones ist auch cool. Ja. Was macht er eigentlich heutzutage so?
Das ist eine gute Frage.
Interessiert das die User?
Ha, stimmt.
Ja, siehst du?
Alles aus dem Weg geräumt.
Ja, genau. Also apropos aus dem Weg geräumt, gehen wir noch mal gucken, was uns diese Woche im Kino erwartet. Und da ist es natürlich so, wir waren irgendwie nicht so im Bilde. Ich muss das mal zugeben, wir sind hier auch der ehrliche Podcast. Irgendwie hätte ich die ganze Zeit gedacht, dass 50 Shades of Grey 2 bzw. 50 Shades Darker nächste Woche zum Valentinstag starten würde. So nach dem Motto, passt ja irgendwie. Aber das stimmt gar nicht, denn der läuft jetzt schon.
Also der läuft seit Dienstag.
Genau, ungefähr. Ich habe das auch fälschlich in irgendeinen Artikel geschrieben. Ich habe es zwischenzeitlich wieder korrigiert. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Mhm.
So, nächster Film?
Ja, genau. Also das reicht mir. Also
keine Wut, aber wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden. Wir haben, hast du den ersten?
Ja, ich habe den ersten.
Okay. Na gut.
Also wir haben einfach auf
in Rede von mir und Marek, so wir haben den Film noch nie gesehen, wir werden den Film auch nie sehen.
Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den eigentlich gesehen habe. Ich glaube, ich wurde mit irgendeiner Versprechung gelockt. Sowas wie, wenn du den mit mir guckst, gehen wir danach Burger essen, da war ich halt bei.
Ich dachte Bumsen.
Na, das muss man
ja. Dann probieren wir das auch aus, was sie da machen.
Oh Gott. Ja, also wie gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht und falls euch
müssen wir auch mal ehrlich sagen, ja, ne?
Genau.
Dafür haben wir einen Kinostart der Woche gesehen und zwar schon vor längerem.
Christoph? Oh ja, das war doch irgendwie
im August war
im
das.
Im August letzten Jahres.
Ne? Girl with all the gifts. Und ich habe den auch jetzt schon zweimal gesehen, weil ich in den Sneak erwischt habe.
Du hast ihn zweimal gesehen?
Echt jetzt?
Ja, vor 2 Wochen habe ich gesagt.
Hab aber ist er denn ist Sneak er denn so schön, wie man glaubt? Und so innovativ, interessant, schön und krass?
Also, was mich beim zweiten Mal überrascht hat, also ich finde die Soundebene krass. Also die machen das, da ist halt ein sehr mystischer, aber auch düsterer, ich würde mich mal Soundtrack sagen, das ist einfach nur so ein Gewabere an Musik darunter, was ich mal ein bisschen
wie Arrival?
Ja, ein bisschen wie Arrival tatsächlich. Ich finde sie, also die Story ist halt mal was anderes als das Gängige, weil es halt so um Kinder geht, also es ist Zombie-Apokalypse auf der Welt, ne, klar. Und die letzten Überlebenden, die sind halt so in Forschungsstationen und dann gibt's halt Neugeborene, die, oh Gott, wie war das? Die Mütter waren mit dem Virus angesteckt und wurden quasi von ihren eigenen Kindern innerlich aufgegessen, sodass dann quasi die Kinder auch Menschen wurden, aber das Gen in sich tragen und das kommt immer dann zum Vorschein, wenn sie irgendwie Haut riechen oder sowas, oder Schweiß oder keine Ahnung. Aber wenn, genau, wenn die nicht zu nah an die rangehen, dann ist alles okay. Und man, Glenn Close, ne, ist auch, hat man ja auch ewig nicht gesehen, seit Cruella de Vil. Die spielt halt.
Also seit ungefähr 25 Jahren.
Genau. Die spielt halt so eine Forschungsleiterin und geht's halt um ein Kind. Also es geht halt um dieses eine Mädchen, die Hauptperson spielt, die eigentlich das alles nicht möchte. Die möchte eigentlich gut sein und, naja, pipapo, passiert halt einiges. ich habe ein unglaubliches Problem, ich habe schon öfter gesagt, einfach so mit Kindern als Hauptperson in Filmen oder Serien. Und deswegen...
Deswegen machst du so auch Stranger Things.
Sorry. Ja.
Argument widerlegt.
Ja. Ja, es kommt drauf an, ne? Es kommt ja, drauf genau. an, aber...
Kevin allein zu Hause fand auch kacke.
Ach, halt die Fresse. Setz doch hier fort, was du den so. Scheiß auch gesehen hier.
Du? So, Philipp. Weil, ich finde, das macht sie ziemlich gut.
Ja, die macht das auch ziemlich gut, aber ich finde den Film halt nur okay.
Ich auch.
Also mir fehlt da irgendwas.
Mir fehlt
da
irgendwas. Nee, es stimmt halt auch. Ich fand ihn teilweise sogar ein bisschen langweilig.
Ja, genau.
Und langgezogen in der Mitte.
Und dieser Film, wo diese Szene, wo die da mit den, na, Spoiler jetzt, wo sie mal rumschreit.
Das war halt auch nicht so. Ja, gebe ich zu. Das war, da habe ich mich auch eher fremdgeschämt, als dass das irgendwas...
Und ich habe auch das Ende vergessen und als ich es noch normal gesehen habe, ist mir eigentlich aufgefallen, wie dumm sie eigentlich ist.
Wer?
Das Mädchen.
Soll ich dir das Ende verraten?
Nee, ich habe es ja jetzt genau mal gesehen und sie hat einfach quasi Schuld.
Ich weiß nicht mehr, echt?
Spoiler, jetzt skippen für 15 Sekunden, falls ihr ja den Gürsaus aus der Giftskorn sehen wollt. Sie fackelt doch den Baum ab, sodass die ganzen Dinger da platzen und das in die Luft getragen wird und jeder letzte Überlebende, der nicht gerade in so einem Atomschutzbunker ist, diesen Virus bekommt.
Warum macht sie das nochmal?
Keine Ahnung. Sie steht dann auf einmal da und denkt sich,
Ach so, ja, stimmt.
Ich glaube, sie denkt, sie will was Gutes und verbrennt das, aber ihr wurde halt auch schon vorher gesagt, wenn das Ding aufgeht, dann verteilt sich das in der Luft und sie macht es halt trotzdem. Bisschen doof. Spoiler Ende. Hallo, herzlich willkommen
zurück. Das waren wahrscheinlich 20 Sekunden, aber das ist jetzt eh zu spät, weil wenn ihr 50 Sekunden gemacht habt, wisst ihr jetzt trotzdem.
Aber der Film ist auch nur so okay, also ihr müsst da nicht reingehen.
Der ist aber ästhetisch, also ich fand ihn echt
schön. Also einmal gucken funktioniert.
Ja.
Ja.
Also er meinte, man darf den nicht so hinterfragen.
Und ich fand das Ende aber auch creative. Also ich fand es einfach mal erfrischend anders.
Genau, ja.
So, und ja, aber sonst...
Ist okay.
Ja.
Was ist denn mit dem Lego Batman Movie?
Ja. Na, Bock drauf, startet auch.
Ich habe ja Lego Movie, finde ich ja, ist eine der besten Animationskomödienfilme, die nicht von Disney ist.
Mhm.
Und deswegen freue ich mich auf Lego Batman, weil ich habe echt wenig davon gesehen bisher. Aber den kurzen Werbespot, den ich gesehen habe, fand ich sehr witzig.
Ja, ich fand den ersten Trailer damals unglaublich witzig, einfach mit Batman quasi in der Bathöhle und dann verprügelt er Alfred und dann ist er nicht gewöhnt, alleine zu sein. Danach so ein paar Clips, die fand ich dann so semi-okay, aber Lego Movie war halt, da hat mich halt dieses Ende so umgeworfen. Das fand ich halt so geil und Lego Batman ist, glaube ich, also werde ich mir auch angucken, weil ich glaube, das ist halt charmant, das ist halt Witz. Und wenn ich jetzt auch schon irgendwie so lese, dass der und der spricht dann auf einmal Lord Voldemort oder sowas, das ist, weißt du schon, Batman und Voldemort, das wird halt irgendwas abstrus Lustiges.
Und auch die Überschriften, die ich bisher gelesen habe, Lego Batman Movie ist der beste Batman-Film seit 10 Jahren.
Vergesst die anderen Batman-Filme, habe ich vorhin gelesen.
Ja.
Deswegen,
von daher, ich hab Bock.
Ja, ich auch.
Ich weiß zwar noch nicht, wann ich da reingehe, weil ich nach der Berlinale wahrscheinlich erstmal eine Woche oder zwei Wochen keinen Bock auf Kino habe.
Ja, dann wirst du wahrscheinlich zocken oder irgendwie sowas. Weil du denkst so, ich muss jetzt.
Ich muss mal oder drei Bücher in zwei
Tagen. Ja, genau.
mal was anderes tue, außer auf einer Leinwand zu starten.
Ja, absolut.
So.
Also Lego Batman Movie gewinnt.
Ja.
Ja.
Außer für Christoph, der guckt 50 Shades
of Grey. Ja, natürlich.
Natürlich.
Natürlich, der hat doch einen großen Penis.
Bitte?
Ja. So, das war's dann auch?
Das war's für heute. Nein, wir verraten euch noch, was wir gesehen haben.
Ja. Aber wollen wir eigentlich mal irgendwann mal irgendeine andere Themenkategorie empfehlen?
Welche?
Was empfehlen? Gut, wenn Christoph Koch hier unzufrieden ist mit dem Podcast.
Ich denke nur an die Hörer.
Ja, deswegen fragen wir mal die Hörer, was sie denn für eine Kategorie noch interessieren wollen.
Wir könnten ja uns immer gegenseitig überraschen mit einer Kategorie. Sowas wie,
Christoph schiebt den Stuhl zurück, stellt sich hin. öffnet den Hosenstall, holt seinen Penis raus und fragst du so, ha, habt ihr nicht gedacht, dass das so mächtig ist, ha? Meine Überraschungskategorie, der größte Pimmel des Podcasts.
Warum sind wir heute eigentlich so penisfixiert?
Ich weiß auch nicht. Das liegt am Kinostart von 50 Shades of
Grey. Ja, das ist unser Motto.
Ja, man kriegt das dauernd auch um die Ohren gehauen, irgendwie diese Werbung dafür und so.
Ja. Deswegen heißt dieser Podcast auch Pimmelparty.
Pimmelparty, ja, wir machen da noch
Pimmelparty-Podcast, die drei heiligen P's.
So, das ist ja wirklich, also was ein Niveau hier heute herrscht, ist es
traurig. Aber
also, wir müssen uns mal ganz offiziell bei allen entschuldigen. Wir lassen das jetzt mal und
fragen euch, was ihr denn, ob genau. Es auch eine Kategorie gibt, die ihr euch mal vorstellen könnt.
Genau.
Zum Beispiel.
Völlig egal was.
Ja. Ihr könnt schreiben, deine was schönste Kindheitserinnerung.
Be free. Zum Beispiel, warum nicht?
Oder
der erste Film, den du jemals gesehen genau. hast.
Oder ja. Kategorie. Wie machst du deinen Kartoffelsalat?
Oder die erste Pornodarstellerin?
Ich habe in den letzten Tagen echt viel über Kartoffelsalat gesprochen, ohne Witz.
Ja, aber warum nicht? Ich finde sowas, alle Kategorien sind denkbar. Man kann ja, wenn man eine zu einer nichts weiß, dann sagt man halt nichts. Aber es ist generell denkbar. Was ihr alle nicht sehen könnt übrigens, also ist
ja.
zwischen Philipp und Christoph befindet sich eine Plastikschüssel und da war so ein Salat drin. Und der scheint den Herrn überhaupt nicht zu schmecken. Sie haben es aber trotzdem geschafft, den fast aufzugessen. Also erst hat Phil angefangen, darin zu essen und Chris fragte, ob es schmeckt. Und er meinte so, überhaupt nicht. Und dann so, darf ich mal probieren. Und dann, ich sehe halt, wie der hier so weitergereicht wird. Der wird trotzdem sukzessive weggeknuspert, auch wenn er nicht lecker ist.
Genau, und das Einzige, was Christoph und ich beide nicht mögen, scheinen Oliven
doch,
zu sein.
Doch, ich mag Oliven, aber die sind richtig eklig.
Okay, weil das ist nämlich das Letzte. Also der ist halt leer, abgesehen von den Oliven.
Ja.
Er war auch nicht so geil, aber irgendwie konnte ich nicht aufhören.
Nee, der war ja schon mal offen, nicht? Also ist auch sehr gut, habt ihr gut verwertet.
Ja,
also ne? Essen wegschmeißen macht man ja nicht. Also sehr vorbildlich. Trotzdem macht's einen sehr grotesken Eindruck. So, das war das Jingle, Jubel-Jingle.
Reden wir mal über...
Also bitte füttert uns mit Wünschen und Vorschlägen für Kategorien.
Die 394 Leute, die den letzten Podcast gehört
haben. Ja, also wir haben immerhin 394 Fans. Es gibt vielleicht 10 Hardcore-Fans, die das 34 Mal geguckt haben.
Und dann ja, wahrscheinlich.
Wird das alles super übersichtlich.
Die immer noch mal reinhören, weil sie einen Filmtipp noch mal aufschreiben wollen.
Nein, wir wissen die ja nicht, drei. Wie viele Leute das auf iTunes hören, oder?
Wir sind immer noch. Wir wissen nicht, wie viele Leute das auf iTunes hören.
Ich glaube, ja.
Also ich glaube,
wir sind noch weit entfernt von einem Meinungsmedium.
Sonst müssen die User mal wieder Werbung für uns machen.
Wie denn? Haben sie?
Sonst war's das hier, Kinder.
Spaß. Weil wir sind nämlich nur auf dem Fame aus.
Ja.
Natürlich. Wir machen das ja gar nicht aus Spaß. Das soll ja auch was bringen.
Und wenn wir dann Fame sind, kommt alle 10 Minuten Hardcore-Werbung. Ja. Weil wir dann nämlich super reich werden wollen.
Genau. Also der Salat war gar nicht so geil, aber der bei Penny, der von Pfennig.
Ja. Dann essen wir nur noch Produkte, die geil sind. Wir stellen die ausdrücklich vor, reden in einer Stunde gefühlt insgesamt so 12 bis 14 Minuten über Spielfilme.
So ähnlich wie Godzilla in Godzilla
zu sehen. 8 Minuten über Serien und der Rest ist Produktempfehlung.
Ja. Produktplatzierung.
Ja.
Telefon. Okay. Sehr gut. Welchen Handyvertrag habt ihr? Darf ich euch einen empfehlen? Nein, okay, fangen wir jetzt an. Was wir gesehen haben. Also ich fange heute mal an. Ich war im Arthaus und habe...
Oh, ich hatte heute eine Diskussion darüber, was... Aber naja.
Ich weiß, ich habe schriftlich dieser Diskussion gefolgt. Nein, ich war im Arthouse und habe einen sehr, sehr schönen Film gesehen.
Wo ist denn das Arthouse?
Es war bei mir zu Hause.
Ah,
und ich habe es mir aus dem Schrank geholt. Also ich habe mein Wohnzimmer in ein Arthouse verwandelt. Und habe
verwechselt.
Ich habe es verwechselt. Nee, ich wollte eigentlich Transformers 1 gucken, habe es verwechselt, habe dann so ein super krasses Drama geguckt. Nee. Ich habe weiter beziehungsweise beendet, die noch fehlenden Schächt-DVDs zu gucken.
Ah.
Und
das denn?
Das waren insgesamt, glaube ich, 5.
Ach so.
Also ging übersichtlich.
Ja.
Aber ich habe auf jeden Fall die letzten beiden geguckt. Und der eine Film heißt auf Deutsch Home Care, also häusliche Pflege.
So ist ich dachte, das ist ein englisches Wort, Homecare.
Nee, und der ist, da merkt man, das ist eher so ein kleinerer, auch so in Tschechien kleinerer Film. Also du siehst halt, da wackelt mal kurz ein bisschen eine Kamera, da ist es nicht so elegant und so super krass, wie die sonst sind, weil die ja manchmal echt krass hohes Niveau haben. Der ist eher so kleiner und der fängt so an und ich denke mir so, naja, hoffentlich wird das jetzt eher nicht so ein Griff ins Klo. Aber der war echt stark, weil der hat mir eine sehr berührende Geschichte erzählt. Und zwar geht's um eine Krankenschwester, die irgendwann sich entschließt, kranke, alte Menschen zu Hause zu betreuen, damit die nicht ins Heim müssen. Und jetzt reist die halt von einem zum anderen und das ist so ihr ganzer Tag. Und dann will die halt immer, dass ihr Mann sie abholt, aber der ist halt so krass am Saufen und macht das halt nie. Und die, das ist halt ganz bitter und die muss halt dann nachts alleine zu Fuß irgendwie nach Hause gehen und ruft ihn immer an und er so, nö, mach ich nicht. Und du denkst dir, was für ein Arsch, aber es ist irgendwie so eine seltsame Stimmung und irgendwann wird halt diagnostiziert, also das ist schon sehr am Anfang des Films, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Und sie will aber trotzdem weiter diesen Job machen, weil sie meint, also zu Hause bei dem Typen kann ich nicht bleiben.
Ja.
Und dann lernt die so eine Frau kennen, deren Vater sie irgendwie pflegt und die ist so Esoterikerin. Mhm. Und die sagt dann irgendwie, ja, hier kannst du bei uns in solche Kurse gehen. Und die glaubt dann aber, dass sie dadurch geheilt wird.
Ah, okay.
Und dann geht's ihr halt plötzlich voll gut, weil sie natürlich vom Kopf her irgendwie voll die Motivation hat. Aber natürlich heilen sie die nicht.
Mhm.
Und so, sondern die wird halt sterben. Und das ist halt ziemlich sehr berührend umgesetzt.
Okay.
Und ich habe mir das so angeguckt und dachte mir...
Musstest du ein Tränchen verdrücken?
Na, das war schon so davor. Aber okay. Das wird auch immer wieder gebrochen durch so Gags oder ja. Auch so halt, also die haben noch eine Tochter, die heiraten will und so und wie die sich da alle benehmen und der besoffene Mann dazu, der macht ja halt auch irgendwelche so Sachen, wo ich schon mal kurz auch drüber gelacht habe, aber es ist halt so eine interessante Balance. Mhm. Und weiß ich, war mal wieder so ein Film, der mal ganz anders war. Mhm. Also es ist niemand explodiert, es ist auch niemand... Jetzt, es war aber auch nicht so, oh, die stirbt jetzt und jetzt wird das so ganz fies psychomäßig, mhm. sondern die wollen auf jeden Fall auch diese Hochzeit planen und so und dann manchmal vergisst man das dann fast und dann kommt das aber wieder irgendwie rein. Das war, fand ich sehr interessant und es hat so ein ländliches, dörfliches Setting, was auch relativ unverbraucht wirkt.
Okay.
Weil ich auch glaube, dass sie nicht so viel Kohle hat. Also manchmal denkst du, das ist bestimmt irgend so, eine, ja. so ein abgerocktes Haus, wo bestimmt einer von denen, die mitspielen, auch wohnt.
Ja.
Und dadurch macht es das halt, anders oder so am Anfang, um das abzuschließen, siehst du halt auch, sagen wir mal, einen Akt der Pflege von irgendeinem, mhm. wo du dir denkst, das haben die jetzt in diesem Film wirklich gezeigt, das ist ja krass.
Okay.
Also das gibt's auch.
Okay.
Das heißt, du weißt halt nie, woran du bist.
Ja.
Du weißt nicht, ob jetzt gleich was Krasses kommt.
Aber oder das macht mich ja mal nervös, kommt. Ne? Wenn ich nicht einschätzen kann, wie sehr mich der Film gleich herausfordern wird. Also manchmal merkt man es und denkt, okay. Puh, krasser Stoff. Ja. Ich bin emotional darauf vorbereitet. Und manchmal denkst du so, ja, ich weiß ungefähr, wie das jetzt ablaufen wird. Aber wenn dann sowas passiert, wo du denkst so, oh, und man immer damit rechnen muss, dann bin ich immer nervös.
Ja. Ja.
Und deswegen kann ich Six Feet Under auch nicht so aufgucken. Weil Six Feet Under auch so ist, ich kann die Serie nicht einordnen. Oh. Manchmal kommen so Dinge, wo du denkst so, oh, ist das weird. Das ist irgendwie, Und dann wieder emotionale Szenen, dann wieder lustige und irgendwie, ich weiß immer nie, woran ich bin und wie ich mich emotional darauf einstellen muss. Und
muss die Serie unbedingt mal gucken.
Ich habe alle Stammen zu Hause,
wenn ich will.
Ja. Kann ich machen.
Das war jetzt off-record, hast du gemerkt?
Ich war extra vom Mikrofon weg. Kann ich machen.
Mach mal, morgen.
Morgen?
Nee, so,
morgen
bist du da. Dann willst du das dann während deiner, genau, erstens bist du nicht da. Und zweitens, willst du das während deiner ganzen Berlinale, denn wann willst du das gucken? Ich kann es dann nach der Berlinale mitbringen.
Okay. Du guckst das halt, wenn du danach nach Hause kommst, damit, weil du halt so krass was gucken musst, weil du so voll das Problem hast, guckst du das immer weiter.
Ja,
so.
Kann nicht mehr aufhören.
Dann der andere Film heißt Kawasaki's Rose auf Deutsch, also das wäre der deutsche Titel, der ist halt ganz anders, der ist eher hochwertig, teuer, krass und schön und hat auch so eine relativ klassische Story, da geht's halt darum, ob jemand in seiner Jugend oder als junger Mann quasi für die tschechische Stasi aktiv war oder nicht.
Mhm.
Und das ist ein renommierter Psychologe, der ist bestimmt so Mitte 60 und der soll halt einen Preis für sein Lebenswerk überreicht bekommen und auch nochmal eine extra Lob dafür, dass er halt vielen Leuten eben vor der Wende halt geholfen hat und eben ein Regimekritiker war.
Mhm.
So, und das soll halt auch so eine Art Menschenrechtspreis.
Mhm.
Und dann kommt aber raus, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Sondern dass der früher doch für den Geheimdienst gearbeitet hat und erst später sich davon abgewandt hat, weil er eine ganz schlimme Sache gemacht hat.
Mhm.
Und die wird so in dem Film aufgedeckt.
Mhm.
Und das geht da halt irgendwie um den Ex-Mann seiner Frau und so und wie das da so ist. Und da wird so ein bisschen an der Oberfläche am Anfang so leicht gekratzt und kommen so die ersten Fragen auf, weil es gibt halt so ein Filmteam, die über ihn eine Doku noch drehen wollen, weil er diesen Preis kriegt. Und finden halt so Anhaltspunkte, dass das irgendwie nicht stimmt.
Okay.
Und das ist halt eher irgendwie spannend.
Also Film im Film?
Ja, die spielt nicht so eine große Rolle. Ah, okay. Also, aber die Frage ist halt, willst du wissen, stimmt das jetzt wirklich? Also war er das oder nicht? Das ist so ein bisschen spannend. Und auf der anderen Seite geht es eher darum, wie er dann damit umgeht.
Mhm. Mhm.
Und wie auch die Leute damit umgehen. Also du lernst dann in dem Film auch alle Konfliktpartner irgendwie kennen in deren Umfeld, also auch, sagen wir mal, dass er auch aus den Dingen, die er gemacht hat, resultiert. Von daher, das war eher so gediegenes Kino,
okay.
Wo man sich so denkt, ja, okay, das ist so spannend. Also das könnte man hier über, was weiß ich, DDR sicherlich auch drehen. Ja. Also gibt es ja im Grunde auch schon, aber so, das ist, denke ich, funktioniert immer, ist eine relativ universelle Geschichte. Also der war eher Classic und der andere war so ein bisschen Indie und anders. Mhm. So, das heißt, ich war im Arthouse. Ich hoffe, ihr habt irgendwelche Blockbuster geguckt, damit wir hier ein bisschen andere Stimmung reinkriegen.
Ja, Christoph und ich haben einen größeren Blockbuster-Film geguckt. Der heißt Billy Lynn's Long Walk to Home Catwalk Victoria's Secret Show.
Den Gag hat er irgendwie letzte Woche auch schon gemacht.
Ja, ich weiß, ich krieg's aber nie gebacken. Die irre Heldentod des Billy Lynn heißt es ja auf Deutsch, das ist ein bisschen einfacher. Und da geht's um einen Soldaten, um Billy Lynn, der quasi im Irakkrieg eine Heldentat gemacht hat. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Jetzt, also eine Wahnsinns-Heldentat ist es nicht, aber es wurde halt gefilmt, deswegen konnte es der breiten US-amerikanischen Masse gezeigt werden und die feiern ihn halt. Und es geht halt mit seiner Crew auf Tour, also auf Publicity-Tour, um natürlich Flex einmal... Flex
of our fathers.
Ja, ja, ja. Um selbst so ein bisschen gefeiert zu werden und um einfach so Rekrutierungsbotschaften quasi mitzubringen. Und
mit Beyoncé,
Genau, das ist quasi das, darum geht's die ganze Zeit. Sie treffen halt in einem Football-Stadium ein und sollen dann beim Super Bowl die Halftime-Show quasi mit Destiny's Child damals noch quasi zusammen auftreten und dann einfach mal ein bisschen da hinten rumstehen. So, und jetzt, ich mach's mal kurz. Also ich habe mich ja schon seit dem ersten Trailer unglaublich auf diesen Film gefreut. In dem Bezug war ich ein bisschen underwhelmed. Hatte mir mehr von erwartet, finde den Film aber, also ich finde ihn zum Beispiel besser als Hacksaw Ridge, weil ich mit diesem, mit der Botschaft mehr anfangen konnte, beziehungsweise das Gefühl habe, da lohnt eine Auseinandersetzung, weil Ang Lee, so hatte auch Christoph und ich das Gefühl, doch sehr pro-amerikanisch da agiert und, ja, einfach, also ich finde den halt von einige Momente sind halt eher echt gut gemacht, also die halt irgendwie krass sind, die was sagen, die Figuren, du wächst irgendwie in diese Einheit mit rein, weil du siehst, du merkst, die haben alle so Charakteristika, also auch von den Gesichtern her, das heißt, du kannst dich da schnell mit reinleben, andere Szenen sind dann wiederum, wo ich mich frage, muss das jetzt so? Für mich letzten Endes ein guter Film, von dem ich mir mehr erwartet habe. Aber ist jetzt auch nicht völlig Panne. Also es ist kein US-patriotische Rumgewichse, weil er halt auch noch einige Punkte aufmacht, über die es halt sich einfach zu diskutieren lohnt.
Ich glaube, nachdem ich jetzt ein bisschen länger auch Diskussionen über den Film geführt habe, dass der schon ganz tief im Herzen vergraben anti-amerikanisch ist und gegen den Krieg, aber Ang Lee nicht den Ton trifft, um das deutlich zu machen. Mhm. Also es ist so, es fühlt sich so an, als ob er Kritik äußern wollte, aber so wenig Kanten wie möglich einbauen wollte und das deswegen nicht so richtig rüberkommt. Also ich glaube, der ist nicht, der sagt jetzt nicht, Alter, Irakkrieg voll gut und ihr seid Helden und so, sondern schon, er zeigt ja auch die teilweise Sinnlosigkeit dieser ganzen also was heißt teilweise, eigentlich die ganze Zeit wird ja aufgezeigt, wie dämlich diese Promotour eigentlich ist, wie wenig sinnvoll das ist. Und was mit den Menschen, also mit den Soldaten, die halt in dem Krieg waren, was mit den, wie die jetzt halt in der Gesellschaft, in der sie ankommen, die, was der Film ja auch mehr oder weniger zeigt, eigentlich genauso abgefuckt ist wie da, wo sie herkommen. Also wie im Krieg sein. Dass der Film das schon zeigt, aber da nicht mit letzter Konsequenz seine Botschaft vermittelt.
Ja,
es geht. Also ich glaube, wenn man da einfach unachtsam guckt, dann ist es sehr patriotisch.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich mag es halt eher, wenn das offensichtlicher ist. Ja. Weil so wirkt es so halbgar und so wenig Eier und wenig Mut.
Genau,
also man, natürlich, der Film ist antipatriotisch, aber halt nur in so Zwischentönen.
Ja.
Und das ist halt mir zu lasch.
Er zeigt halt einfach das Problem auf, also PTSD ist halt das Hauptthema des ganzen Films so und das kommt halt ab und zu mal durch, so einfach wie er zusammenzuckt, wie andere zusammenzucken, wenn Schüsse fallen oder wie dieser eine Typ dann so durchdreht und eine Frau wegschubst oder der andere mit seinem Schwitzkasten und sowas alles. Das kommt da immer gut durch und denke ich mir so, ey, da musst du jetzt und das kommt auch so nebenbei, wo er zum Beispiel, also dieser andere Typ da irgendwie diese Frau umschubst, wo ich mir dachte, da steht gerade so viel drin, aber darum geht's halt nicht. Also dann geht's auf einmal auf die Showbühne. Ist natürlich auch eine Aussage, weil in dieser Maschinerie ist scheißegal, ob die vom Krieg wieder herkommen und total gestört sind und was auch irgendwie so das Thema ist, einfach Angst haben, vielleicht auch zurückzugehen, logischerweise so. Weil du denkst so, ich bin gerade wieder in meiner Heimat so, aber ich müsste eigentlich zurück. Das sind halt irgendwie so total spannende Themen. Ja, genau. Das sind halt total spannende Themen, aber die werden halt so, ja, wie schon gesagt hast, einfach nicht so ausgebaut.
Also ich glaube, das kann ich jetzt nicht erzählen, um zu spoilern. Aber es gibt eine Szene, die relativ am Ende passiert, ist ein Dialog, wo schon offensichtlich wird, dass, ist ein Spoiler, ich kann es nicht sagen, egal. Ja. Ich lasse den Part weg. Braucht man nicht erzählen. So, sorry.
Mut zur Lücke.
Ja.
Ja, manchmal, weil es thematisch passt noch, ich habe in der Sneak am Montag Patriots Day oder wie er in Deutsch heißt, Boston gesehen. Ein Film, der sich um die, über diesen...
Ist der nicht auch in Englisch? Boston? Haben wir nicht letztens den englischen Trailer gesehen, da stand auch Boston?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder haben sie umbenannt. Ich glaube, in Englisch heißt der Patriots Day.
Okay.
Mhm. Ja, auf jeden Fall geht es um die Bombenanschläge da vor inzwischen 4 Jahren, 2013 glaube ich. Nee, später. Über
Marathon,
früher.
Meinst du aber?
War später.
Über Marathon geht's doch.
Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, 2015 oder so. Ach, keine Ahnung. Diese Attentate bei dem Bostoner Marathon. Und der Film zeigt das quasi. Also er zeigt halt das Attentat und quasi dann dieser Manhunt, der da stattgefunden hat innerhalb von Boston. Mark Wahlberg spielt da mit als eine der wenigen fiktiven Figuren. Also Mark Wahlberg, seine Figur gab's halt nicht. Der ist halt eingebaut worden, um den klassischen amerikanischen Helden zu spielen. Aber halt so J.K. Simmons und John Goodman und noch ein paar andere spielen halt wirklich die Polizeikommissare und was weiß ich, die daran beteiligt waren. Und der Film, also ich fand den, also ich habe auch schon sehr oft gehört, dass der Film einfach scheiße ist. Ich fand den Film am Anfang tatsächlich spannend, weil das Aufbauen des Attentats an sich ist halt irgendwie spannend und dann passiert es und dann ist es auch mega erschreckend eigentlich. Dann findet diese Jagd einfach nach diesen zwei Attentätern in dieser Stadt statt und auch meiner Meinung nach spannend inszeniert. Also ich war halt drin, ich war nicht so, boah, ist das blöd oder ich bin raus, sondern ich war halt fokussiert. Mhm. Und das ist für so einen Film schon mal nicht schlecht. So. Und dann gibt's halt diese eine Sequenz, wo die sich dann auf einmal so eine Schlacht liefern, die mich völlig rausgeruppt hat, die ich mega beschissen fand, weil ich dachte, das ist jetzt hier, was ist hier, Terminator oder was ist es? Mhm. Das holte ich dann völlig raus. Und denkst dir so, was nicht, das ist so lächerlich, da musst du auch lachen, ey, wirklich. Und dann geht's noch mal kurz zurück in den Realismus, wo sie dann quasi den letzten geschnappt haben. Und dann ist das natürlich noch so gefüllt am Ende, vor allen Dingen mit so bedeutungsschwangeren Dialogen. So, ne? Mark Wahlberg wird dann natürlich die Rolle zuteil, die amerikanische Gesellschaft in so ein paar Sätzen zusammenzufassen und was man jetzt dran denken muss. Also kein herausragender Film, absolut nicht. Also das ist natürlich, und ich habe es auch schon zu Theresa gesagt, weil die da sehr anti war, also sie ist sehr, sehr dem Film abgeneigt, was ich absolut nachvollziehen kann, aber der Film ist halt nicht für uns bestimmt. Das ist kein Film, wo die Leute gesagt haben, den möchten wir unbedingt weltweit rausbringen. Klar hast du das Interesse, den überall zu zeigen, aber das Ziel, Kernpublikum, ist halt die US-amerikanische Bevölkerung. Und ganz ehrlich, da fand ich halt so
patriotische US.
Ja, aber ich fand ihn nicht so problematisch patriotisch. Also okay. Natürlich kann er jetzt ganz schnell missbraucht werden zu sagen, das ist der perfekte Film von Trump, weil er zeigt ja, hier sind so eine IS-Dinger, die haben Attentate gemacht, die gefährden amerikanisches Leben, deswegen müssen wir rigoros gegen die vorgehen und die auch noch.
Schon immer.
Ja, danke. Genau, das ist das Ding. Auch unter Obama sind solche Filme entstanden. Unter Bush sind solche Filme entstanden. Die gibt's halt immer. Es gibt halt immer.
Amerikanischer Patriotismus hat auch nichts mit dem Präsidenten zu tun. Den gibt's doch schon unter jedem Präsidenten.
Genau. Und selbst im Anti-Vietnam-Kriegsfilm, also in den vietnamkritischen Filmen, ist halt immer der Punkt dabei, der diesen Krieg verdammt, aber die Liebe zum Vaterland, das Vaterland per se hochhebt.
Ja.
Und das ist halt den inhärent, das haben wir nicht. Ja. Wir haben nicht dieses patriotische Gefühl, so, außer vielleicht Bernd Höcke, aber so, wir sind da halt irgendwie raus und deswegen, natürlich können wir da sitzen und denken, oh, das ist jetzt, oh, ja, okay, das ist jetzt so bedeutungsschwanger und das ist natürlich klar, aber Und das macht den Film spannend, weißt du? Also es macht ihn nicht gut, dass der ja nicht für uns bestimmt ist, aber es macht ihn halt spannend, weil man halt darüber reden kann und dass halt auch so verschiedene Dinge drinstecken, wie zum Beispiel die Polizei damit umgeht, wie die Bevölkerung damit umgeht, auch die beiden Terroristen an sich, so, die werden halt nur schwach beleuchtet, wo ich mir denke, natürlich in einem essentiellen Drama von einem herausragenden Regisseur hätte ich halt erwartet, dass mir beide Seiten einfach gezeigt werden, aber das erwarte ich bei dem Film nicht.
Ja.
Also, das will mir der Film nicht vermitteln und ich verstehe auch, wieso. So, dass das nicht unkritisch ist, verstehst du ja als normaler Zuschauer. Aber ja. Ich saß halt auch in der Sneak und dachte mir so, okay, ich habe versucht einfach darüber nachzudenken, weil es mich interessiert hat und da saßen halt auch sehr viele Leute, die dann irgendwie gelacht haben oder eine Frau, die war dann richtig angepisst hinter mir, die meinte so, ja, das kann man sowas zeigen, wo ich mir am liebsten gedacht hätte, ist jetzt auch einfach zu sagen, ja, warum zeigen sie mir denn, wenn er nicht für mich bestimmt ist, aber das ist halt immer noch der Unterschied zwischen dem Verleih, der das natürlich weltweit raushauen will und der Regisseur, der einfach einen Film über dieses Buch drehen müssen und was halt voraus überwiegend die US-amerikanische Völker betrifft.
Ja.
Deswegen
vor allen Dingen spannend. Kann man, also wie da geht man in so einen Film, in dem man den Trailer gesehen hat und sagt so, oh, ist ja voll patriotisch, nervt mich.
Ja,
also,
ja gut. Ernsthaft. Das war jetzt halt nochmal eine Sneak, so die Leute, aber dann denke ich mir, so, ja, dann geht doch.
Ja,
so.
Stimmt, Sneak, stimmt, hast du gesagt. Gut, ja. Dann ist es noch was anderes. Dann kann es.
Aber
ja.
Ich fand den Film halt spannend in der Auseinandersetzung. Ja. Kein überragend guter Film, also er ordnet sich bei mir zwischen Hacksaw Ridge und Billy Lynn irgendwie ein. Aber ja, genau, ein Film, über den man diskutieren müsste. Würde ich auch gerne mal machen. Guck dir den mal an.
Mal gucken.
Ja, das ist jetzt nicht so geil.
Ich überlege gerade, welchen Film ich jetzt nehme von den zwei, die ich noch gesehen habe.
Patterson hätte ich gern von dir gehört. Oh. Was war der andere nochmal?
Der andere war Autopsy of Jane Doe.
Ah. Ja, jetzt bin ich so. Also mich würde, also weil ich keine Horrorfilme gucke, würde mich halt deine Meinung zu Patterson interessieren. Aber du kannst auch über den Horrorfilm denkst. Ich glaube, das ist vielleicht wertvoller.
Patterson?
Ja, Horrorfilm.
Ach so.
Ja.
Ja, okay, dann rede ich über den.
Weil du hast letzte Woche einen Horrorfilm genannt mit Rings, der dich ja total
ach so, ja.
Begeistert hat.
Ja, Rings, krass. Also solltet ihr euch unbedingt nicht im Kino angucken. ja, okay, dann erzähle ich über Autopsy of Jane Doe, wo Emile Hirsch mitspielt.
Aha.
Der den meisten wohl bekannt sein sollte aus Into the Wild. Und noch jemand, die als Schauspieler, den ich auch irgendwo erkenne, aber der mir dessen Namen ich vergessen habe, ein älterer Herr. Den sehe ich immer ganz gern, aber der spielt halt eigentlich nicht in so großen Dingen mit, aber egal. Es geht darum, dass Vater und Sohn haben so eine Art, ja, nicht Funeral Home, sondern die machen halt für die Polizei so Autopsien und versuchen die Todesursache festzustellen. Das ist dann halt so Familienbusiness seit 30 Jahren. Und die nehmen halt gerade eine Leiche auseinander, wollen irgendwie Feierabend machen und dann bringt der Sheriff der Stadt noch eine weitere Leiche rein, eine sogenannte Jane Doe, weil keiner weiß, wer sie ist. Also weder Fingerabdrücke noch Ausweis, da irgendwie kann man nicht herausfinden, wer sie ist. Sie wollen aber trotzdem wissen, woran sie gestorben ist. Und das bringt die Leiche wird halt relativ spät gebracht und der Sohn entschließt sich, anstatt zum Date zu gehen, doch da zu bleiben und das zusammen mit seinem Vater zu machen. Und dann wird's crazy. Also, weil die Leiche ist nämlich nicht nur eine Leiche, sondern Dinge passieren. Und ja. Ein Kollege hatte den schon gesehen und meinte, der ist richtig gut. Und der war auch gut, aber ich habe den jetzt nicht so hart abgefeiert. Also, der hat ein paar schöne Ideen, der ist ziemlich ästhetisch. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, ob die Leiche wirklich jemand gespielt hat oder ob das eine Figur war oder eine künstlich...
Eine Bubbe.
Ob es eine Puppe war. Also wahrscheinlich bei den Aufschneidesachen natürlich, aber bei den normalen Aufnahmen halt, das hätte mich immer interessiert. Ja, ist irgendwie, doch, ist spannend. Sieht gut aus, hat einige Momente, die echt ein bisschen ekelig sind.
Hm.
Aber so insgesamt gesehen hat er mich jetzt nicht so voll von den Socken gehauen. Und das geht mir bei Horrorfilmen hart auf den Sack, ne? Dass Horrorfilme nie einfach enden können. Horrorfilme machen immer noch mal einen auf und sagen so, ah, vielleicht machen wir ja noch einen zweiten Teil.
Ach so, okay.
Immer. Das ist so anstrengend. Oder also, wenn sie das nicht machen, dann muss ein Horrorfilm immer so enden, dass dann denkt, ah, ist ja doch gar nicht so.
Ja.
Jedes Mal kann man nicht einfach mal einen fucking Horrorfilm machen, der einfach zu Ende ist.
Ja.
So, ja, Punkt.
Der Horror vorbei. Endet nie.
Wenn selbst Resident Evil The Final Chapter nicht das Final Chapter ist.
Na, egal. Aber das ist so ein Genre-Ding, glaube ich. Dafür kann der Film ja nichts so am Ende. Und kann man sich auf alle Fälle, vor allem als Horrorfan, angucken. Macht auf alle Fälle Spaß. Und es war mal wieder schön, Emily, wie auch immer er aussieht.
Emile Hirsch,
mal wieder zu sehen. Weil den mag ich eigentlich ganz gern.
Ja, magst du?
Ja.
Hast du auch diesen Film mit ihm gesehen und Paul Rudd, wo sie da die Verkehrszeichnungen machen?
Den fand ich ja eher so underwhelmed.
Ja, fand ich auch.
Aber war doch dennoch ganz nett.
Da war ich ein bisschen verloren irgendwie.
Ja,
war
Prinz Avalanche.
Ja, genau.